Guten Morgen. Wobei das mit den Brasilien auch gar nicht so schlecht ist. Das ist, wenn ich die Deutsche sehe, ich höre ja, ich komme ja selber gebürtig aus ehemaligen Gutstaaten Lettland, aber von den Deutschen hört man oft so, also die sind nicht so begeisterungsfähig und die sind so, Mann, wenn ich sehe, wie ein Tor fällt von Deutschen, boah, die sind begeisterungsfähig. Die springen. Und wie viel mehr ist es mit Jesus, mit denen, den wir kennen, den wir lieben, wie begeistert sein, wir sein dürfen, mit diesem Jesus zu leben, mit diesem Jesus unser Leben zu gestalten. Nochmal guten Morgen. Ich freue mich sehr, mit euch hier zusammen zu sein. Und ich habe nachgeschaut. Ich war genau letztes Jahr, vor einem Jahr hier, und das war eine Woche nach Pfingsten, als ich hier war. Und jetzt sind es 2 Wochen. Und ich weiß noch, letztes Mal hatte ich gesprochen über das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist und über dieses Zeitalter des Heiligen Geistes. Oh, wir leben in dem besten Zeitalter der Bibel. Alle Heiligen, alle Propheten, die haben, und Gott sagt, die haben das nur vorausgeschaut, aber sie haben es nicht erlebt. Aber wir leben in diesem Zeitalter. Zeitalter des Heiligen Geistes. Nur kurz darauf, warum und was ist das für Zeitalter? Es ist so, dass der Vater ist im Himmel und Vater war immer im Himmel. Und wir lesen im ersten Buch Mose, dass der Geist Gottes schwebte über Wasser. Aber dann kam ein Zeitalter, wo Jesus auf diese Erde gekommen ist. So, Vater war im Himmel, Jesus war auf Erden und wir sehen, als Jesus getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihm. Und Johannes prophezeit von ihm und sagt, derjenige, der mich gesandt hat, mit dem Wasser zu taufen, sagte zu mir, auf den du siehst, den Heiligen Geist kommen und bleiben, der ist derjenige, der tauft mit dem Geist und mit Feuer. Und dann kam die Zeit, wo Jesus zu den Jüngern sagte, es ist besser für euch, dass ich gehe. Weil wenn ich nicht gehe, kommt der Heilige Geist nicht. Und jetzt ist, der Vater ist im Himmel. Und Jesus ist auch im Himmel. Auf den warten wir. Und wer ist denn bei uns? Der Heilige Geist. Und das ist dieses Zeitalter der Gnade und das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Darum ist es die beste Zeit. Gott ist in uns und mit uns. Und heute mein Thema, wenn der Heilige Geist dein Leben rockt. Ganz genau. Darum, ich habe dann noch ein anderes Wort dafür. Aber wie komme ich zu diesem Thema? Vor einigen Wochen, wir haben eine gute Gemeinde in unserer Nähe. So, die sind nicht so ganz pfingstcharismatisch, aber die haben so ein Jahresprogramm an Predigten. Und unter anderem hatten sie dieses Thema. Aber je näher das kam, und wir verstehen uns, wir treffen uns, haben sie gesagt, warte mal, vielleicht wäre es gut, wenn du über dieses Thema bei uns predigst. So, und dann sagte einer von den Leitern zu mir, Waldemar, ja, du darfst über dieses Thema predigen, wir uns freuen, wenn du kommst, aber bitte predige etwas vorsichtiger, nicht wie bei euch darüber. Und dann hat er noch gesagt, und jetzt hast du noch maximal 25 Minuten darüber zu sprechen. Ich sage, Jungs, ihr predigt das ganze Jahr nicht drüber, ich darf 25 Minuten predigen, ganz vorsichtig, über das Thema, wenn der Heilige Geist dein Leben rockt. Also, das wird schwierig. Aber Gott schenkt die Gnade, gut, es wurden 35 Minuten, aber trotzdem, Gott schenkte mir da Gnade. Und ich befasste mich weiter mit diesem Thema und möchte heute euch in dieses Thema ein bisschen mit reinnehmen. Und wenn das Wort rockt, so dir nicht so ganz liegt, dann ist es vielleicht leitet, führt, bei dir ist. Nimm dir das, was dir passt. Ich möchte mit der Geschichte von Apostel Paulus beginnen. Paulus, damals noch Saulus, ist unterwegs von Jerusalem nach Damaskus. Und die meisten von euch kennen diese Geschichte. Wie Paulus da unterwegs ist, der hat sich Briefe geholt, dass er die Christen verfolgen kann. Er hat sie in Jerusalem verfolgt, in Gefängnisse geschmissen. Jetzt ist er unterwegs nach Damaskus, weil er gehört hat, da sind viele Christen. Und er ist unterwegs, um da Christen gefangen zu nehmen und sie in die Gefängnisse zu stecken. Dieser Saulus ist unterwegs und kurz vor Damaskus steht geschrieben, kam ein Licht. Und Paulus fällt von seinem Pferd, ich weiß nicht, oder Esel, was er da hatte, auf sein Angesicht und hört eine Stimme. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und sagte, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und er sagt zu ihm, steh auf und geh in die Stadt. Saulus steht auf und ist blind und sieht nichts. Kommt in diese Stadt und ist da 3 Tage. Er isst nichts, er betet und er fastet. Und da war noch ein Jünger in dieser Stadt, Hananias. Und Gott spricht zu diesem Hananias und sagt, weißt du, da ist einer, er betet. So, geh zu ihm hin. Er sagt, er geht zu ihm hin. Und Hananias sagte, wir haben von ihm gehört, das ist nicht gut, da hinzugehen. Er verfolgt uns. Und dann kommt ein Wort, und das, vielleicht ist es für dich, für diese Zeit. Gott spricht zu Hananias und sagt zu ihm, geh zu ihm hin, denn siehe, er betet. Wenn wir beten, sieht Gott das. Wenn du betest, sieht Gott das und hört das. Wie bei Paulus. So, Hananias geht dahin, er kommt das und wir lesen in Apostelgeschichte 9, 17. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saulus, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dich auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend wirst, sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend und stand auf und ließ sich taufen. Was ist geschehen? Da auf dem Weg hatte er Begegnung mit Jesus, aber er kannte ihn nicht. Und Saulus betet und sucht nach Gott, und er schickt zu ihm diesen Mann. Dieser Mann kommt zu ihm und spricht mit ihm, betet für ihn, legt ihm die Hände auf, und er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und wird sehend. Aus Saulus wurde Paulus, aus einem Pharisäer ein Nachfolger Christi, aus einem krassen Verfolger der Gemeinde Jesu wird ein Apostel der Heiden. Und danach lesen wir, und dann sehen wir einige Kapitel weiter, dass Apostel Paulus mit einigen anderen in Kapitel 13, Vers 1, dass die Gemeinde in Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manea, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn im Gebet und Fasten diente, sagte der Herr, der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia herunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Hier lesen wir, dass als die Gemeinde zusammen war, fastete und betete, da sprach der Heilige Geist. Sprach der Heilige Geist, dass diese Männer für ihn in seinem Auftrag, mit seiner Aufgabe in diese Welt oder in die damalige Welt gehen. Was ist geschehen? Da begann die erste Missionsreise von Paulus. Da folgten 3 andere Reisen. Und was erlebte Paulus und was lesen wir in der Bibel darüber? Es waren Menschen, die zum Glauben kamen durch seinen Dienst. Er erlebte Führung des Heiligen Geistes, Zeichen, Wunder. Kranken wurden geheilt, Menschen, die gefangen waren oder besessen waren, wurden frei. Und Wunder über Wunder der Gnade Gottes, die Paulus erlebt hat. Man könnte sagen,
Buchstäblich, der Heilige Geist rockte sein Leben. Das ist eine wunderbare Geschichte. Wenn ich jetzt hier aufhören würde, dann wäre sehr gut zu sagen, Waldemar, das ist alles, was wir schon längst kennen. Das ist 2000 Jahre alt. Es nutzt diese Geschichte uns nur ein wenig. Nun, das Thema heißt, wenn der Heilige Geist dein Leben rockt. Dieses Zeitalter des Heiligen Geistes hat mit Paulus nicht aufgehört. Der Heilige Geist hat sich auch nicht verändert, wie auch Gott sich nicht verändert hat. Und Gottes Vision und Gottes Plan, wie damals für Paulus, genauso für jeden Einzelnen von uns und für uns als Gemeinde, ist, dass er unser Leben leiten, führen, mit uns zusammen gestalten und uns gebrauchen, nicht missbrauchen, aber gebrauchen möchte, damit das Reich Gottes gebaut wird. Und jetzt, wenn ich das sage, dann meine ich auch ganz persönlich dich. Ich denke mir, das ist nicht so in eurer Gemeinde, aber bei uns in der Gemeinde so oft, wenn man darüber spricht, in einem Seminar oder im Gottesdienst, dann denkt man oft, ach ja, das ist ja mein Nachbar, den will der Heilige Geist, der will Gott gebrauchen. Aber ich bin so ein kleines Licht. Aber ja, vielleicht die Brüder hier vorne, die kann er gebrauchen. Vielleicht den Waldemar, weil er so groß ist, kann er gebrauchen. Aber mich doch nicht. Nur das ist eine Lüge. Und das weißt du eigentlich. Gott möchte dich gebrauchen. Und warum möchte Gott dich gebrauchen? Weil das seine Vision ist für jedes von seinen Kindern. Und wenn du Kind Gottes bist, wenn du an Jesus glaubst und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann will er dich gebrauchen. Und da passt dieses Bild, was wir gerade gehört haben. Die Schnittbreite, die spielt keine Rolle. Das kann so klein sein, wo er dich gebrauchen will, aber er will dich gebrauchen. Auf jeden Fall. Er ist derselbe wie damals, so auch heute, dieser Heilige Geist. Na, ich bin zum Glauben gekommen mit 24 Jahren und ich hörte nur einmal im Jahr, 10 Jahre lang, einmal im Jahr an Pfingsten über den Heiligen Geist. So, und dann wurde es auch meistens erzählt und gesprochen, dass es die Zeit gab und dass es damals vorbeiging und damals kam er, aber sonst auch nicht mehr. Aber nach 10 Jahren, als ich selber das Wort Gottes gelesen habe, entdeckte ich, dass dieser Heilige Geist immer noch real und lebendig ist und heute genau derselbe ist. Und so habe ich mich mit diesem Thema befasst. Und ich fragte Jesus, wenn du noch immer derjenige bist, wie Johannes der Täufer gesagt hat, der mit dem Heiligen Geist tauft, so bitte taufe mich mit dem Heiligen Geist. Ich will das. Aber ich habe Angst, dass mir jemand die Hände auflegt. Das bitte nicht. Wenn du das selber willst, dann mach es. Und was ich sagen muss, er hat es getan. Ich habe es gar nichts gemerkt, aber er tat es. Ein Freund damals, der mit mir in der Gemeinde war, sagte, Waldemar, ich glaube, du schenkst zu viel Aufmerksamkeit dem Heiligen Geist. Und ich weiß noch damals, weil ich von diesem Thema so gepackt und so ergriffen wurde, er sagte, Richard, ich kann gar nicht genug der Aufmerksamkeit schenken dem Heiligen Geist. Ich kann ihm gar nicht genug von Aufmerksamkeit schenken. Weil Jesus uns diese Verheißung gegeben hat. Er sagte in seinem Wort, und ich habe das schon zitiert, Johannes 16,6, zu seinen Jüngern damals, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Heilige Geist nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das ist die Verheißung, die Gott, die Jesus uns gegeben hat, und die ist in Erfüllung gekommen. So, ich sage dir, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du kannst gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken diesem Heiligen Geist. Paulus, der das ergriffen hat, spricht später und schreibt an die Korinther in Korinther 1, Kapitel 6, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den Geist Gottes euch den Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Euer Körper, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist etwas Einmaliges und das, was im Neuen Testament ist, im Unterschied zum Alten Testament. Gott wohnt in mir. Er ist immer da. Egal, wo du bist, ist Gott in dir und ist bei dir und möchte dein Leben mit dir zusammen gestalten. Will dein Leben rocken. Ich möchte dich bitten, achte diese Person. Nur Gottes Plan ist seinen Kindern eigentlich uns bekannt. Wenn ich in einem Satz sagen würde, dann steht es Johannes 10,10. Ich aber bin gekommen, sagt Jesus, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzen Fülle. Gottes Plan ist, dass wir Leben haben und das in Fülle. Gottes Leben in dir und das in große Fülle. So, in Überfluss. Ich hatte vor einiger Zeit zu den Jugendlichen gesprochen und die sagten, Überfluss an Leben. Dann sprachen sie, meintest du, dass wir dann viel Geld haben? Ich sage, wenn das allein wäre, das uns glücklich macht, Menschen, dann müssten ja viele, viele reiche Menschen sehr, sehr glücklich sein. Nur dieses Überfluss ist nicht auf Geld. Also Geld ist auch nicht schlecht, wenn wir gut damit verwalten und gebrauchen. Aber Leben ist Leben Gottes und das in Fülle ist viel mehr als Geld. Das sind Beziehungen zuallererst. Beziehungen zu Gott, ihn kennenzulernen, Beziehungen zu Menschen, sie zu pflegen. Und das ermöglicht uns der Heilige Geist, der in uns wohnt. Plan des Feindes ist uns auch bekannt. Steht genau in der gleichen Bibelstelle, in dem gleichen Vers. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, sie zu schlachten und ins Verderben zu bringen. Sein Plan ist, dass kein Mensch, der auf dieser Erde wohnt, erkennt und entdeckt, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass es einen Vater gibt, der dich liebt. Das will er als allererste nicht. Dass du erkennst, es gibt einen, der dich gemacht hat, der dich kennt und dich liebt. Das will er auf keinen Fall. Nur jetzt hat er dich doch verloren. Und du bist zum Glauben gekommen an den Vater, der im Himmel ist. Sein nächster Plan. Er will auf keinen Fall, dass du getauft wirst. Dass du einen Bund mit Gott machst. Ich könnte eure Brüder fragen, wie viele Hindernisse macht er? Wie oft habe ich Gespräche mit Menschen, die mit dieser Frage sich befassen, soll ich mich taufen lassen oder nicht? Manche kommen und sagen, weißt du, als ich kleine Baby war, wurde ich so mit dem Wasser bespritzt. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich das nochmal tue, dass ich mich richtig taufe. Es kommen Versuchen, es kommt Druck. Ich weiß von einer Familie, die zu uns kam, und die kamen aus dem katholischen Hintergrund. Und die Kinder kamen zum Glauben. So, da haben die Eltern gesagt, wenn ihr euch taufen lässt, werden wir euch enterben. Du kannst Moslem sein und kannst in die Kirche gehen. Du darfst dich aber nicht taufen. Dann könnte es sehr große Probleme geben. Ich war in Israel. Und ich habe einen Pastor erlebt. Du kannst als Jude christliche Gemeinde besuchen. Du darfst dich aber nicht taufen lassen, weil dann wirst du kein Jude mehr. Und er hatte nicht einmal erlebt, die Verfolgung. Und seine Reifen von seinem Auto wurden nicht einmal zerstochen. Wenn er wusste, wenn die irgendwie rausgefunden haben, dass die Gemeinde jetzt wegfahren möchte zum Meer oder manchmal zum See, um Menschen zu taufen. Er will nicht, dass du dich taufen lässt, einen Bund mit Gott machst. So, wenn du heute Morgen hier bist und Kind Gottes bist und dich noch nicht taufen gelassen hast, dann sage ich dir an, es ist ein Wille Gottes, dass du dich taufen lässt. Jesus hat sich taufen lassen. Jünger haben sich taufen lassen. Petrus sagt, als er zum ersten Mal zur ganzen Menge predigt, sagten die zu ihm, Brüder, was sollen wir tun? Er sagte, glaubt, tut Buße und lasst euch taufen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, Taufe ist nicht eine kleine Nebenfrage. Es ist wichtig. Und das ist der Plan und der Wille Gottes. Nur jetzt hast du dich im Wasser getauft. Du bist noch einen Schritt weiter. Oh, der Feind wird alles dran halten, dass du nicht die Taufe im Heiligen Geist erlebst, nicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Er will das nicht. Warum nicht? Weißt du das, warum er das nicht will? Was glaubt ihr? Weil ihr seid so still, jetzt spreche ich die ganze Zeit. Warum will er nicht, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist? Ja, 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 ja. Dass du kraftlos bleibst. Ja. Dass der Wille Gottes nicht in unserem Leben in Erfüllung geht. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mein lieber Zuhörer, ermöglicht uns Zugang zu Geistesgaben. 1. Korinther 12 zum Beispiel. Zugang zu geistlichen Gaben. Und das möchte er nicht. Dann wirst du gefährlich. Ich werde kurz noch drauf kommen. Aber Gottes Plan ist nicht nur, dass du ein Kind Gottes wirst. Gottes Plan ist, dass du Jünger Jesu wirst. Dass du Zeuge Jesu wirst. Und er möchte nicht, dass du den Zugang bekommst zu Geistesgaben. Hast du aber den Zugang zu Geistesgaben bekommen, der schläft immer noch nicht. Er ist immer noch dran, weil er auf keinen Fall möchte, dass du die Gaben gebrauchst. Und darum kommt das, dass die Leute dann sagen, ich weiß nicht, wie ich das gebrauche. Vielleicht haben sie noch nicht genug Lehre, aber wenn sie was gebraucht haben, jetzt habe ich für den Kranken gebetet. Boah, er ist immer noch nicht gesund geworden. Oh, vielleicht lieber nicht beten. Der macht aber, siehst du, hat sich nichts getan. Der Mann ist immer noch krank. Ich bin sehr froh, ich hatte einen Mann an meiner Seite, als ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebte, sagte er zu mir, lass uns, wir werden Kranken besuchen. Und wir gingen und haben Kranken besucht. Wir haben keinem erzählt, aber irgendwie haben entweder ihn oder mich immer Leute angesprochen. Und wir gingen dahin. Und die ersten 5 Kranken, die wir besucht haben, sind alle gestorben. Ich sagte zu Arthur, ich glaube, wir sind nicht die Engel des Herrn, wir sind die Todesengel. Wenn wir da sind, sterben die Leute. Ich muss auch sagen, da wo wir hingingen, das waren einmal Menschen mit dem letzten Stadium vom Krebs. Heute verstehe ich, da war nicht Heilung notwendig, da war ein Wunder notwendig. Und wir hatten, glaube ich, nur für eine Heilung geglaubt. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber wir blieben dran. Und ich sage dir, Gott ist der Gott, der Wunder tut, auch heute. Wir erlebten, wie Gott Kranke geheilt hat, aufgerichtet. Tumore sind verschwunden. Menschen wurden aufgerichtet. Sie wurden geheilt. Warum? Nur nicht, weil wir so einen großen Glauben hatten. Du brauchst keinen großen Glauben, das weißt du aus der Bibel. Eins, was wir brauchen, das ist, wir gehorsam sind dem Wort Gottes. Ich kann keinen heilen. Ich kann nichts prophezeien, was wirklich von Gott ist. Weil er schenkt das. Aber ich kann und darf mich ihm zur Verfügung stellen, dass er mich gebraucht. Wenn jemand krank ist, dann lege ich die Hand auf und bete. Und vertraue, aber heilen tut er, nicht ihr. ich kann keinen heilen. So der Feind versucht dich davon abzuhalten, durch Angst machen, durch Entmutigung, durch vielleicht Erfahrungen, die andere sagen, ach komm, lass es das, das machen wir hier nicht. Nein, ich sage dir und ermutige dich, tu es, vertraue Gott und Gott will dich gebrauchen. Ich habe mitbekommen, dass dieses Jahr in eurer Gemeinde unter so einem Thema steht, über das ganze Jahr mit Gottes Augen sehen. Mit Gottes Augen sehen. Menschen sehen, die um uns sind, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Wo du brauchst, wir brauchen, ich brauche, um mit Gottes Augen zu sehen, die Fülle des Heiligen Geistes. Ich brauche den Heiligen Geist, um diesen Menschen zu begegnen. Und einmal, und das ist so wunderbar, wir haben alle, jeder Einzelne von uns hat eine natürliche Gabe. Aber Gott stattet seine Kinder und hat dich ausgestattet, auch mit einer übernatürlichen Gabe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das letzte Mal euch das erzählt habe, aber das ist eine Geschichte, die mir sehr geholfen hat, Dinge zu verstehen. Ich war vor 2 Jahren in der Türkei. Wir hatten unsere Silberhochzeit und dann hatten wir 1 Woche Urlaub. Und wir hatten alles inklusiv und lebten im Hotel. Und wir haben jeden Tag gegessen in diesem großen Speiseraum mit vielen Hunderten von anderen Menschen. Und da gab es in diesem Preis auch noch eine Möglichkeit, einen Abend in einem kleinen Restaurant zu buchen. Man musste es vorher anmelden, so ein Fischrestaurant. Und das habe ich gemacht. Das ging zum Ende von unserem Urlaub. Und ich hoffte, mit meiner Frau einen sehr gemütlichen Abend zu haben. So, wir gingen dahin, haben uns hingesetzt, unsere Sachen bestellt und da waren wenige Menschen da, aber so rechts von uns war ein langer Tisch. Der war gedeckt, aber da war noch keiner da. Und in dem Moment, wo der Kellner uns die Vorsuppe gebracht hat, kam eine große Schar von Menschen rein. Mehrere, glaube ich, 3 türkische Familien mit Kindern. Und die setzten sich an diesen Tisch. Und in diesem Moment, wo sie sich setzten, sah ich eine Frau, ich schaute sie nur an, und da sprach der Heilige Geist zu mir, Waldemar, ich habe ein Wort für diese Frau. Herr, ich wollte eigentlich nur einen gemütlichen Abend hier mit meiner Frau. Die Vorsuppe ging, haben wir gegessen, die Hauptspeise, den Nachtisch. Und dann sagte meine Frau, warte mal, was ist mit dir? Ich sage, Nelly, der Herr hat gesprochen, ich soll mit dieser Frau, ich habe ein Wort für diese Frau. Sagte sie, was? Und was hast du jetzt vor? Ich sage, ja, so die Frauen, die lieben das, die können das, das ist eine besondere Gabe, so Fragen zu stellen. Ich sage, ich weiß auch noch nicht. Aber die Frauen sind, die beobachten auch gut. Und sagt sie, ihr ein Kellner hier, der spricht Deutsch. Und dann habe ich diesen Kellner angesprochen. Und dann habe ich nur gedacht, aus kulturellen Gründen wäre es vielleicht gut, dass ich den Ältesten am Tisch, den Mann, frage, ob ich was sagen darf. So habe ich den Kellner gebeten, diesen älteren Mann da am Tisch zu fragen, ich habe ein Wort, ob ich das sagen darf. In der Zwischenzeit, noch als das mit dem Essen war, habe ich Gott gefragt, Gott, nur für diese Frau ein Wort oder noch für jemand? Und da hat Gott mir noch ein Wort für einen Mann gegeben und für 2 Kinder. Meine Bedenken waren, ich bin in der Türkei. Das sind Türken. Ich spreche kein Englisch. Ich spreche Russisch und spreche Deutsch. Ich weiß nicht, wie die drauf sind. Das kann auch schief gehen. Okay, und der Kellner ging dahin zu diesem Mann und fragte ihn, da hier ist ein Mann, der möchte Ihnen was sagen, darf er das? Und ich sah schon den Mann nicken. So, ich kam zu dem Tisch, ich fragte ihn nochmal und ich sagte, ich habe ein Wort von Gott. Möchten Sie es hören? Ich glaube, dass es höflich ist, auch wenn wir einen Eindruck für Menschen hier in der Gemeinde haben. Ich frage immer, möchten Sie es hören? Wenn jemand sagt, er möchte das nicht hören, bin ich frei, ich muss es nicht sagen. Und er sagte ja. Und dann habe ich zuerst den Wort für diese Frau. Und ich sprach zu ihr Folgendes. Deine Großmutter hat gebetet. Und ihr Gebet wurde erhört. Der Dolmetscher übersetzte das. Und diese Frau und ihr Mann sagten beide, oh! Es wurde ganz still. Und dann sagten sie was übersetzt und er übersetzte mir. Und die sagten Folgendes. Meine Eltern, sagte diese Frau, hatten keine Kinder. Und dann kam die Schwiegermutter. Und ich habe gesagt, das ist die Mutter von der Vaterseite. Und dann sagte sie, und da kam die Schwiegermutter, von der Vater die Mutter. Und sie betete. Und ich bin geboren. In diesem Augenblick waren die so offen und ich durfte ihnen dienen, weil Gott mir nur einen kleinen Einblick gezeigt hat in etwas, was verborgen war, was ich auf keinen Fall wissen konnte. Als ich fertig war und den anderen Leuten das gesagt habe, saß eine Frau neben der ich stand und die fasste mich an meine Hose an und sagte, haben Sie auch für mich ein Wort? Ich sagte, tut mir leid, für Sie habe ich kein Wort. Was ich damit sagen möchte, Gott möchte dich gebrauchen, um Menschen die Augen zu öffnen, dass du Menschen siehst mit Gottes Augen, um Menschen zu dienen, auf natürliche Weise und auf übernatürliche Weise. Und das macht er mit, und möchte mit jedem Einzelnen von uns. Eine Schwester aus unserer Gemeinde hörte ein Beispiel von der Frau im Aldi. Vielleicht kennt ihr das, dann werde ich nicht erzählen. Aber die hörte, dass Gott eine Frau im Aldi gebraucht hat. So, jetzt stand sie im Lidl, das hat sie vor einigen Wochen bei uns im Gemeindehaus erzählt, im Gottesdienst erzählt. Sie stand da und die betete und sagte, Gott, kannst du mich auf irgendeinen... Wenn du an der Kasse stehst, hast du ja Zeit, ne? Da fragt, kannst du mich gebrauchen? Und Gott sagte, hier, eine Frau... Dazwischen stand noch eine Frau weiter, für die habe ich ein Wort. Und er gibt, ja, sagt sie, aber jetzt steht hier einer und die bezahlt schon und ich muss noch bezahlen. So Gott, du musst es irgendwie möglich machen, dass wenn ich auf den Parkplatz komme, dass ich sie noch sehe. So, sie hat bezahlt und kommt mit ihrem Wagen und sieht, dass der Frau gerade in das Auto steigt und das Auto steht neben ihrem Auto. Und die saß schon im Auto und sie klopfte an die Scheibe und sagte zu ihr, ich habe... Die machte auf, ich habe ein Wort für Sie von Gott. Möchten Sie es hören? Die Frau hat die Mutter abgestellt und ist ausgestiegen. Sie sagte, wir standen noch eine halbe Stunde. Und die Frau weinte bitterlich. Von Anfang, erst am Anfang, und dann war sie total dankbar und ist froh weggefahren. So, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Warum spreche ich darüber? Das ist mein Thema, das ist etwas, was mich bewegt. Gott will dich und mich gebrauchen, auf übernatürliche Weise. Pfingsten sind nicht vorbei, das Zeitalter des Heiligen Geistes ist nicht vorbei. Gott ist da für dich und mit dir, um dich zu gebrauchen. Und das ist etwas, worüber ich heute Morgen beten möchte. Und wenn du sagst, ich bin heute Morgen da. Ein Gebet, das Gott immer hört. Kennst du dieses Gebet? Wenn du zweifelst, dass Gott Gebet hört, dann gibt es ein Gebet, das hört er sofort. Das ist ein Gebet, wenn du sagst, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wenn du mich auf irgendeine Weise in der nächsten Stunde gebrauchen möchtest, dann gebrauche mich. So, ich sage dir, du brauchst keine Stunde. Denn er will dich gebrauchen. Denn er sucht nach Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, zu gebrauchen. Manchmal ist es eine ganz kleine Aufgabe. Manchmal ist es nur ein Wort der Ermutigung für deinen Bruder oder Schwester. Manchmal ist es etwas Größeres. Aber die Breite ist egal. Das Wichtigste ist, und das Wort Gottes sagt, wer im Kleinen treu ist, wird er über Größere setzen. Amen. Ich möchte dich bitten, wenn du sagst, das ist auch mein Anliegen, das ist mein Herz. Ich möchte von Gott gebraucht werden. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. mit mir zusammen zu beten und erwarten, dass Gott dich auf natürliche und übernatürliche Weise gebraucht. Heute, kommende Woche und jeden Tag deines Lebens. Zum Segen für Menschen und zur Ehre Gottes. Amen. Himmlischer Vater, ich mache mich jetzt mit jedem Einzelnen eins, der zu dir spricht und der offen ist und sein Herz sich öffnen möchte für dich, dass du ihn gebrauchst. Vater, ich bitte dich um die Fülle deines Heiligen Geistes. Wir stellen uns dir zur Verfügung und wir danken dir, dass du alles uns schenkst, was wir brauchen, für jeden Tag. Und dass du uns darüber hinaus schenkst, deine Gaben und deine Gnade, dass wir ein Segen sind und Segen empfangen und Segen sind für jeden Menschen, den wir begegnen. Vater, ich spreche dich und bitte dich für meine Geschwister, dass du mit der Fülle deines Heiligen Geistes, mit der Fülle deiner Salbung und deiner Kraft uns erfüllst und sie erfüllst und sie gebrauchst und ihr Leben rockst, fühlst und leitest auf übernatürliche Weise. In Jesu Namen, Vater. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und wünsche, dass den kommenden Sonntag und jeden Sonntag darauf viele Zeugnisse gibt, was Gott in deinem Leben tut und wie Gott dich gebraucht. Amen.